Weil ich eigentlich die Sehnsucht habe, auch irgendwie meinen Beruf irgendwann wieder mal als Hobby zu machen. Mhm. Unfassbar viel Schwafler in diesem Beruf. Mhm.
Kulturwege. Der Podcast des Musik- und Kunstschulmanagement Niederösterreich.
Gut, willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Kulturwege. Wir sind heute wieder mal im wunderschönen Niederösterreich, aber nicht in St. Pölten im Musik- und Kunstschulmanagement, sondern haben es uns gemütlich gemacht im wunderschönen Wienerwald bei Lukas Perrmann zu Hause. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen.
Ja, freut mich sehr.
Ich darf gleich vorstellen, außer Lukas Perrmann sitzt auch noch der Jakob Riegler bei uns, auch zu uns gekommen aus der Nähe von St. Pölten, ein Schüler der Musical Academy in Horn. Herzlich willkommen, Jakob.
Hallo.
Ich freue mich sehr, wir werden heute ein bisschen plaudern über die Wege zu Kunst und Kultur. Der Lukas hat sich ja schon vor einiger Zeit auf den Weg gemacht in Richtung Kunst und Kultur und sozusagen der Kultur sein Leben verschrieben. Der Jakob ist noch ganz am Beginn, möchte das vielleicht tun, darüber werden wir noch plaudern. Lukas, wenn du so ein bisschen zurückdenkst, wie würdest du deinen Weg bisher beschreiben, wenn du jetzt einen Vergleich ziehen könntest? Eine Autobahn, ein Feldweg, ist es ein Kreisverkehr? Wie würdest du den Vergleich ziehen?
Es ist auf jeden Fall es ist kein ebener Weg und doch führt er immer in eine Richtung und er hat aber eigentlich relativ schnell dann schon mal in mir so eine kleine Abbiegung gemacht. Also ich sage mal so, ich bin ja in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Das war bei mir ganz klar oder auch bei meinen Geschwistern, dass wir früh Klavier lernen, dass wir ein Musikinstrument lernen und hatte dann das Glück, wirklich in eine wunderbare Schule zu kommen, ins Musische Gymnasium in Salzburg. Wieso nenne ich das Glück? Weil ich wirklich sehr, sehr viele oder im Besten davon reden kann, was ich da erlebt habe in dieser Zeit, nicht nur im musischen Sinne, sondern wirklich im humanistischen Sinne. Es ist wirklich eine sehr offene Schule gewesen. Ich habe da eine gute Allgemeinbildung bekommen, aber vor allem auch in emotionaler Hinsicht. Wir haben dort einfach wirklich eine sehr breite Ausbildung bekommen mit vielen Reisen auch ins Ausland. Uns wurde ein großer Horizont mitgegeben. Also die Schule war für mich sehr prägend. Und dann sicher auch in meinem weiteren Weg, weil eben das Musische oder das Musikalische dann einen großen Stellenwert hatte. Mhm. Ich hatte dann das Glück, sehr schnell in einer Ausbildungsstätte genommen zu werden, nämlich damals am Konservatorium Wien, was heute die MUG ist. Das ist ja auch ein großes Glück, weil sich da sehr viele Menschen bewerben und ich da eben gleich genommen wurde. Und ich weiß nicht, wie oft ich es versucht hätte. Also ich hätte wahrscheinlich, wenn ich ein, zwei Jahre dort oder nicht reingekommen wäre in eine Ausbildungsstätte, die ich gewollt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch einen anderen Weg eingeschlagen. Mhm. Wieso ist das so? Weil ich zwar diesen Weg, den ich gehe, jetzt schon seit 20 Jahren gehe, mit verschiedenen Sidesteps, sage ich mal, aber doch immer wieder in künstlerischem Hinsicht oder auch im Kulturbereich bleibend, aber ich doch ein Mensch bin, der eigentlich sehr viele andere Interessen auch hat. Das heißt, ich habe eine Gabe und einen Fluch gleichzeitig, nämlich, dass ich mich nicht nur für ein Ding interessiere. Das heißt, ich verzettel mich manchmal auch ein bisschen, aber auf der anderen Seite ist es eine Gabe, weil ich selbst für Sachen, die ich mich nicht interessiere, wenn ich mich damit ein bisschen beschäftige, auf einmal merke, dass sie interessant sind und auch andere Sachen leicht machen kann. Insofern hätte ich wahrscheinlich, wenn ich nicht genommen worden wäre, woanders dann auf einmal Blut geleckt und wäre wahrscheinlich woanders hingekommen.
Sind wir froh, dass es geklappt hat und dass du es geschafft hast. Du hast jetzt einen Teil der Vorstellung eh schon quasi selbst übernommen. Man kennt dich ja, also du bist sozusagen der Teil heute, den man sicher aus Film, Fernsehen, Bühne und so weiter kennt. Ich mag vielleicht gleich einmal beginnen mit einer kurzen Vorstellung von euch beiden und dann starten wir los auf unserem heutigen Weg. Lukas Perrmann, früher noch Lukas Perrmann Schlager. Ich fühle mich ein bisschen weggeflasht, eigentlich so 20 Jahre. Ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, wie viel die Staffel von Starmania. Wir sind damals alle irgendwie noch vom Fernsehen gesessen, vor 20 Jahren mittlerweile tatsächlich schon, und haben Starmania verfolgt, dieses wahnsinnige Finale. Du bist ja unter die letzten 12 gekommen, die dann sozusagen im Fernsehen waren und dann ausgeschieden in der, ich glaube, 5. Runde oder sowas. Wahnsinnig emotional. Damals noch ist ja gefühlt wirklich halb Österreich vor dem Fernsehen gesessen und hat das irgendwie miterlebt. Und ich selbst auch als Jugendlicher bin davor gesessen und habe mitgefiebert. Also es ist für mich tatsächlich heute auch ein bisschen zurückgehen.
Jung werden.
Jung werden, ja, genau. So ist es, genau. Du bist jetzt knapp über 40, bist verheiratet, Vater zweier Töchter und lebst jetzt im wunderschönen Niederösterreich, bist aber gebürtiger Innviertler.
Genau, ja, Oberösterreicher.
Genau. Dann, wie du schon gesagt hast, ins Musische Gymnasium in Salzburg gegangen und hast dann eben die Aufnahmeprüfung an die MUG, heute MUG, also damals noch ins KONS in Wien, geschafft, hast dort Schauspiel, Gesang und Tanz studiert. Dann 2002 war eben Starmania sozusagen dieses Bekanntwerden sozusagen eigentlich in ganz Österreich unter die 12 Finalisten gekommen. Hast dann nach Starmania deine erste Single herausgebracht, When the Evenings Fall. Und danach, kurz darauf, bist du eigentlich engagiert worden für Elisabeth im Theater an der Wien. Danach kam schon die Titelrolle in Romeo und Julia im Raimundtheater. Hast dann sämtliche CDs aufgenommen, hier im Jetzt, The Summer Rivers, ganz viel auch gemacht mit deiner jetzigen Frau, mit der Marshan. Gemeinsam bist dann auch durch Japan getourt mit Elisabeth und hast dann immer wieder Konzerte gegeben, auch danach noch, glaube ich, nach dieser Tour.
Bist gut informiert, ja.
Ja, ich habe mich vorbereitet. Ich will ja unseren Hörerinnen und Hörern nichts Falsches erzählen. Ja, dann kamen noch einige Steps mit Wiener Volksoper, mit dem Ronacher. Dancing Stars war dann wieder so ein Step, wo man dich im Fernsehen gesehen hat, mit der Katrin Menzinger, wo du ja tatsächlich Dritter geworden bist. Mhm. Ich glaube, deine Frau hat ja da auch mitgemacht bei der Staffel und ist Zweite geworden, oder?
Genau, wir waren im Finale und der Rainer Schönfelder, der hat halt den Skifahrerbonus.
Ja, genau, das ist der Sportlerbonus, ja. Da haben wir es wieder. Genau, dann bist du noch zurückgekehrt ans Raimundtheater mit Elisabeth nach Dancing Stars und danach I'm from Austria, Volksoper, und hast einen Master noch gemacht, jetzt sozusagen vor gar noch nicht allzu langer Zeit, auch abgeschlossen natürlich, und bist jetzt ganz viel unterwegs mit Gentlemen of Swing, mit dem Ramesh Nair.
Ja, seit Jahren eigentlich immer wieder. Also es ist nicht extrem intensiv, aber es ist schon seit langer Zeit eigentlich, dass wir immer wieder was haben. Wobei Corona natürlich, wie alle Selbstständigen da, uns ein bisschen ausgebremst hat.
Ja, absolut. Und bist aber immer wieder auch sozial sehr engagiert. Hast ja immer wieder auch Veranstaltungen gemacht zugunsten der Erdbebenopfer damals oder immer wieder auch Galas gemacht, wo du und auch deine Frau euch gemeinsam engagiert habt für soziale Projekte sozusagen. Genau. Habe ich was vergessen?
Hast du was vergessen? Ich habe zwei Katzen.
Ja, die dürfen wir auch schon kennenlernen.
Aber nicht nur zwei Kinder.
Genau.
Nein, das ist es im Wesentlichen, ist es das schon, ja. Also, ja. Ich bin viel gereist auch, muss ich sagen, dazwischen. Also es hat zwischen den Engagements ist es Natur gegeben eigentlich, dass man immer wieder mal Lücken hat. Und genauso wie ich dann eben das Studium gemacht habe, über 3 Jahre berufsbegleitend, ich habe immer entweder sehr viel zu tun, wo ich gar keine Zeit habe, oder dann immer ein bisschen mehr Zeit als ein durchschnittlich arbeitender Mensch, weil eben sehr wenig dann ist. Und die Lücken habe ich mit dem Studium gefüllt und davor, als ich dann schon ein Kind hatte. Und bevor das war, haben meine Frau und ich irgendwie sehr viel Reisen gemacht. Da sind wir irgendwie Asien, Amerika, Südamerika und so, und wollten einfach immer andere Kulturen auch kennenlernen und vor allem das echte Leben auch sehen, weil ich glaube, dass das in Wahrheit für die Bühne dann sehr wichtig ist, dass man irgendwie sich da also einfach Erfahrungsschätze sammelt, Dinge sieht, die man dann natürlich auf die Bühne in der eigenen Persönlichkeit oder dann in den Rollen einfließen lassen kann. Das ist unser Zugang immer gewesen irgendwie. Es gibt viele Schauspieler, die eher den Zugang haben, einfach wirklich ganz, ganz viel zu spielen und sich halt anders da irgendwie mit der Materie zu beschäftigen. Aber es ist halt sehr unterschiedlich, wie Leute da rangehen.
Ja, aber durchaus dieses Reisen und am Weg sein und dann wieder Erfahrungen mit nach Hause bringen, ist ja auch was sehr Schönes, also was man in seinen Rucksack einpackt, was man dann auf die anderen Wege mitnimmt eigentlich.
Ne? Ja, und ich merke lustigerweise, ich denke total gern zurück an die Sachen und schaue mir auch immer wieder die Fotos an mit meinen Kindern, auch jetzt, wo wir waren und so, und was für Tiere wir gesehen haben, das interessiert sie natürlich, und was für Menschen man auch gesehen hat. Und das Schöne auf der einen Seite ist auch, dass ich merke, gerade jetzt, wo diese ganze Corona-Zeit war und wo wir natürlich sehr gebunden sind und wo natürlich die Klimathematik groß ist, mit dem Fliegen immer, so diese persönliche Entscheidung, die man immer selbst hat, soll ich jetzt in Urlaub gehen, ich würde gerne, aber soll man es noch, dass ich da ein bisschen gestillt bin von dem Ganzen. Nicht komplett, aber wo ich sage, ja, ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Ich habe viel Erfahrungsschatz in mir, das ich abrufen kann, und irgendwie muss ich gar nicht mehr überall hin. Es wiederholt sich auch das Reisen irgendwie. Und Das finde ich eigentlich ganz angenehm, dass da mir ein bisschen die Hummeln aus dem Arsch genommen wurden, sozusagen.
Ja, es ist oft, das hat man schon oft jetzt gehört, dass dieses ganze Corona irgendwie einen ein bisschen ankommen lässt, also ein bisschen irgendwie setteln lässt oder sich mal irgendwie zu Hause fühlen lässt, man das mehr schätzt wieder, ne? Also dieses einfach wo zu Hause sein auch,
ja.
Auch wenn es einen an in die Welt zieht, ist es schön wieder wo nach Hause kommen zu können, gerade in diesen Zeiten. Gut, neben, zwischen uns, mit uns hier am Tisch sitzt der Jakob. Der Jakob war damals, als du bei Starmania warst, noch gar nicht geboren. Arg, oder?
Wow, danke. Danke, dass du mir auf diese ganz charmante Weise sagst, wie alt.
Jakob, du bist 19 Jahre jung. Du bist auch ein waschechter Niederösterreicher. Du kommst aus der Nähe von St. Pölten.
Ja.
Gehst dort auch in die Schule, in die HTL. Ich habe es mir extra notiert. Maschinenbau und Industriedesign, richtig?
Ja.
Ja. Jetzt würde man meinen, Maschinenbau, HTL, das hat so gar nichts mit Kunst und Kultur zu tun, aber das stimmt überhaupt nicht. Du bist nämlich in der Musical Akademie in Horn, hast irgendwie Feuer gefangen bei einer Musical-Aufführung und hast dir gedacht, das soll es sein, das soll mein Weg sein. Hast nach dem ersten Jahr HTL für dich entschieden, du möchtest in die Richtung gehen. Du hast dir das ein bisschen noch angeschaut, wolltest Kunstschmied werden zuerst, ja. Hast du mir erzählt, ja. Wie du die HTL begonnen hast, aber dann schon sehr bald gewusst, es soll in Richtung Musical gehen. Hast Unterricht jetzt beim Werner Auer, bei der Petra Niedermeyer und bei der Anna Burger und dem Stefan Ulreich in der Musical Akademie eben, ja. In Horn. Genau. Und hast jetzt sogar schon deine erste Rolle ergattert, nämlich, ja. Beim Ritter Rost. Wirst du den Räuber Nummer 2 spielen im Sommer?
Ja.
Genau. Und das ist sozusagen deine allererste Rolle, die du ergattert hast. Gibt es sonst noch irgendwas? Hast du Katzen, Hasen, sonst irgendwas, was du uns noch berichten möchtest über dich?
Ich habe eine Katze gehabt. Die ist leider schon gestorben. Also.
Das können wir abpacken, sozusagen.
Ja, aber sonst habe ich nicht relativ viele Haustiere gehabt.
Nein, war jetzt auch nur, also gibt es irgendwas, was du uns noch sagen möchtest? Was?
Also wenn ich zu dem Thema HTL und Musical nur mal eingreifen darf.
Unbedingt.
Ja, der eine oder andere wird jetzt sicher sagen, hä, der geht in die HTL, will über Musical-Darsteller werden. Was? Hä?
So, ja.
Ja, wie du auch schon gesagt hast, also Kunstschmied war das, womit ich angefangen habe in die HTL. Das war, habe ich damals in der Hauptschule gewusst, ja, ich möchte das werden. Da habe ich eine Fernsehserie gesehen, das heißt Forged and Fire, das waren so Waffenschmiede und, und alles mögliche, die haben so Kunstwerke geschaffen, von dem war ich fasziniert. Und ich habe relativ viel technische Begabung, haben sie immer gesagt, in solche Tests, was man da normal macht.
Ja.
So. Ja, und mir hat das Technische sehr, sehr interessiert. Und wie ich dann in der ersten HTL angefangen habe, dann war ich im Musical Tanz der Vampire. Das war so die Einstiegsdroge so in die Musical-Welt. Und da weiß ich sogar noch das Datum, wann ich da war, also 25.11.2017. Also.
Da hat dein Weg sozusagen begonnen, ja. Deine Reise.
Wir sind da mit Kerschner Reisen sind wir dann nach Wien gefahren. Und wie wir dann wieder nach Hause gekommen sind, habe ich mir gedacht, boah, ja, das möchte ich auch gerne. Und seitdem habe ich angefangen, jeden Tag zum Singen. Am Anfang noch relativ schlecht, aber mittlerweile, ich merke jetzt auch schon ein bisschen einen Weg nach oben, sagen wir so.
Sehr schön. Und dann bist du sozusagen direkt eingestiegen in die Musical Akademie, damals ja noch in St. Pölten.
Ja, also ich habe, wie gesagt, das erste Jahr in der HTL noch abgewartet, um zu sehen, geht sich das aus mit Unterricht, Hausaufgaben und auch Lernen. Und wie ich dann gemerkt habe, ja, das geht sich aus, habe ich dann mehr oder weniger angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen in Prinzessdorf, das ist bei mir gleich um die Ecke. Und dann auch geschaut, weil meine Mama hat im Internet irgendwo gelesen, es gibt eine Musical-Akademie St. Pölten oder eine Kreativakademie Niederösterreich. Willst du nicht einmal teilnehmen? Habe ich gesagt, ja, sicher. Und dann, ja, haben wir sie halt angemeldet. Und seitdem war ich dann in der Musical Akademie St. Pölten zuerst und jetzt in Horn.
Super, sehr gut. Und wenn du deinen Weg jetzt so vor dir hast, wenn du an deine Zukunft denkst, wie schaut dein Weg aus? Ist das eher so in Richtung Autobahn, weil du genau weißt, wohin? Oder ist es doch eher Feldweg? Oder ist es eine Landstraße, mal gemütlich in die Richtung gehen? Könntest du einen Vergleich anstellen?
Also ich probiere es jetzt einmal nicht zu schnell anzugehen, also nicht so wie eine Autobahn mit 130, sondern eher wie ein Feldweg. Also ich weiß noch nicht genau, wohin mich die Reise führt. Ich bin aber relativ für alles offen.
Mhm. Sehr schön. Mal sehen, wo dich der Weg hinführt. Das erste ist wahrscheinlich zur Matura in ein paar wenigen Wochen, gell? Genau. Lukas, ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen, wenn man eine Reise beginnt sozusagen. Du hast ja schon angesprochen, dein Elternhaus war auch sehr entscheidend für dich, Musikerfamilie. Wie wichtig waren das, diese Wurzeln sozusagen, die einem ja auch ganz viel Kraft geben für einen weiteren Weg? Hat das einen Einfluss gehabt auf deine ersten Schritte in Richtung Kunst und Kultur?
Definitiv. Also ich glaube, es ist ja immer das, was dich als Kind oder dann natürlich als Jugendlicher prägt. Da gibt es ein paar Einflussfaktoren, die ganz stark sind. Das ist zum einen natürlich die Eltern als Kind, dann vielleicht irgendwelche anderen Bezugspersonen, die da sind. Und da gehören natürlich auch oft gleich Lehrer oder so dazu oder natürlich die Schule und die Peergroups irgendwie. Mhm. Und natürlich, wenn man in so einem Umfeld ist, wie ich es dann war im Gymnasium, im Musischen, da war die Peer Group einfach viele Menschen, die irgendwie einfach irgendwelche Art von künstlerischer Tätigkeit ausgeübt haben. Wir hatten ein Orchester, wir hatten dort eine Schauspielgruppe, wir hatten dort Zeichner auch ganz viele, also die in die bildnerische Richtung gegangen sind, da hatte ich nie wirklich Talent, zumindest würde ich das so gesagt. Würde ich heute anders sehen, diese Beurteilung, diese starke. Und ein Chor und man wird natürlich geprägt in das, also HTL oder alles Technische war fern von mir. Ich würde gar nicht sagen, dass ich da untalentiert wäre. Vielleicht wäre das auch irgendwo in mir drinnen, aber es wurde einfach nicht gefördert und es war auch nicht der Drang von mir da, dass ich dahin möchte. Also ich glaube, das ist ja das, wo man auch immer sagt, dass wir natürlich gesellschaftlich ja immer oder auch in Familien das reproduzieren, was wir sind. Mhm. Und dass es ja sehr schwer ist, auch geschichtenmäßig aus diesen Schichten dann rauszukommen, dass sich das verschiebt, dass es natürlich Menschen gibt, die ausbrechen. Das gibt es immer, aber jetzt, wenn man es jetzt gesamtgesellschaftlich sieht, was ja auch das Problem oft ist, wieso Leute dann einfach oder wieso das Arm-Reich-Gefälle eigentlich immer gleich bleibt und da nicht wirklich eine Aufweichung ist. Also die Reproduktion, die ist in meinem Fall sicher auch bis zu einem gewissen Grad da.
Mhm. Du hast das schon angesprochen, also die Eltern natürlich, die eine große Rolle spielen, oder das Elternhaus, die Familie und natürlich auch, sage ich mal, ein Wegbegleiter im Sinne eines Mentors. Gab es sowas für dich? Also gab es jemanden, der länger an deiner Seite war, der irgendwie dich begleitet hat auf deinem musikalischen Weg, der dir mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist?
Nein,
sei es jetzt ein
nicht.
Lehrer, immer nee. Wieder abwechselnd.
Nee, ja. Ja. Also es waren sicher, bis heute gibt es Menschen, die irgendwie interessant sind oder die ich spannend finde oder die einen inspirierend sind einfach. Aber dass ich jetzt sage, boah, da war einer ein Förderer, das war bei mir insofern nicht so nötig, weil eben meine Eltern eigentlich in dem Sinn schon meine Förderer waren oder ganz gut eigentlich. Also ich muss auch sagen, es war nie ein Druck da von ihnen, aber sie haben uns immer die Möglichkeiten offen gelassen. Ich sehe das ja jetzt bei meinen Kindern sehr klar, dass das ja gar nicht so leicht ist. Also diese Balance zwischen dem, was man sich selbst ein bisschen vorstellt, das, was man glaubt, das Gesellschaftliche auch sein müsste an Entwicklung. Auf der anderen Seite wirklich zu sehen, was will das Kind und was kann das Kind auch, ihnen die Möglichkeiten hinzulegen, aber trotzdem diesen sanften Schubs auch manchmal zu geben, weil natürlich auch oft irgendwie, ja, ein Kind macht einmal das irgendwie, also zu sagen, wenn du dann das und das besser können willst, das ist bei meiner Großen gerade so ein Thema, da musst du natürlich auch ein bisschen was tun dafür. Also dieses, und dann auf der anderen Seite aber das ganz klar auch zu lassen und dieses Intrinsische des Kindes auch wirklich laufen zu lassen. Also gibt es ja sehr, ja, wir beschäftigen uns da relativ viel mit dem Thema Erziehung oder eben nicht Erziehung, sondern einfach Raum geben. Da gibt es ja heute von bis irgendwie, das war ja früher alles ganz anders, aber von Montessori bis Waldorf, das ist ja heute viel salonfähiger als früher. Und das ist natürlich auch unser Bildungssystem, wird ja auch viel mehr hinterfragt als früher. Früher war das so und das ist so. Und heutzutage gibt es halt ganz andere Ansätze und natürlich auch der Wandel der Zeit, der Wandel der Anforderungen an die heutigen Kinder und später natürlich jugendlichen Erwachsenen werden ja auch andere sein. In der Welt. Also das ist aber ganz schwierig, natürlich aus seiner eigenen Rolle, wie man selbst erzogen wurde, was man selbst als unter Anführungszeichen richtig und falsch bewertet, da auch manchmal irgendwie einen Spielraum zu lassen und trotzdem zu sagen, naja, aber gewisse Regeln, die wir irgendwie so gelernt haben, irgendwie, dass man natürlich für Dinge auch was tun muss und nicht, dir nicht zufallen, die gelten halt dann dort und da doch auch wieder. Das ist aber die Frage, ab welchem Alter man denn das auch ein bisschen forciert oder wirklich einfach, also dieses Herangehen, wo Kinder aus sich heraus wirklich spüren, was sie wollen und das natürlich mit der echten Leidenschaft machen, das ist schon eine sehr spannende Geschichte auch.
Ab wann würdest du sagen, oder gab es bei dir einen Punkt, wo du sagst, da hast du dann gewusst, ich will und muss jetzt dranbleiben irgendwie an dem, weil du gesagt hast, du hast dich auch für vieles interessiert, durchaus Interesse gehabt für mehrere Sachen, aber du warst eigentlich, wenn man sich jetzt zumindest deine Vita anschaut, sehr stark immer auf dem einen Weg eigentlich unterwegs, weil es funktioniert hat oder einfach, weil du das Gefühl gehabt hast, das ist es.
Das ist ja auch so ein Selbstläufer, wenn man etwas macht, eine Bestätigung in dem bekommt, dann geht es natürlich wieder weiter. Das ist wie beim Skirennläufer, der irgendwie einfach, ich gewinne das Rennen nicht, ich gewinne das Rennen nicht. Und auf einmal, nach 3, 4, 5 Saisonen, gewinnt er ein Rennen, dann geht ein Knopf und dann gewinnt er auf einmal, zack, 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 zack. Also das heißt, es ist ein innerer Prozess auch irgendwie. Also es ist dieses berühmte Loslassen. Wie oft im Leben habe ich schon gesagt, Loslassen ist eigentlich die einzige Wahrheit im Leben. Nur Loslassen ist kein aktiver Vorgang, sondern es ist ein passiver Vorgang, der passiert. Den kann man nicht tun. Man kann ihm Raum geben, dass er passiert und man darf natürlich auch nicht enttäuscht sein, wenn er nicht passiert. Je mehr du den Loslassvorgang haben willst, desto aktiver bist du auch wieder. Es ist ja so ein ganz schwieriges Ding, aber es ist uns sicher allen im Leben, wenn man sich mit der Thematik irgendwie beschäftigt hat und da Bewusstsein dafür hat und das sehen kann oder will, dann ist uns das allen schon mal passiert, wenn man merkt, jetzt will ich wirklich nicht mehr, auf einmal passiert. Dann geht's. Und dann denkst du, wieso ist das jetzt? Jetzt habe ich doch gar nichts mehr dafür getan. Es ist ganz spannend irgendwie. Es scheint so ein Naturgesetz zu sein. Und ja, natürlich, also in diesem Prozess des beruflichen Orientierung war ich dann schon sehr zielstrebig auch, weil ich etwas wollte, weil ich gemerkt habe, das kann ich, da kriege ich Bestätigung und da glaube ich, dass ich hin möchte. Es war aber zuerst eigentlich bei mir ein Instrument in der Schulzeit. Ich habe Oboe gespielt und wollte eigentlich Oboist werden. Eine Zeit lang. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass es mir, verzeih, liebe Oboe, ein bisschen zu eindimensional ist. Weil es wirklich dieses Instrument, also instrumentalistisch schon ganz was Spezielles, weil es ist wirklich ganz, ganz viel technisches Üben mit einem Instrument, wirklich das Instrument. Das ist halt wirklich dein Ding dann irgendwie. Ja. Und ich will das gar nicht jetzt, leider ist eindimensional das falsche Wort, weil eindimensional, das ist irgendwie negativ konnotiert, aber es ist eigentlich... Der Unterschied ist halt in dem schauspielerischen Element und in dem gesanglichen Element, dass du noch mehr deinen eigenen Körper mit dabei hast, dass du natürlich psychische Elemente noch viel mehr dabei hast, was du natürlich im Endeffekt als Instrumentalist aber gewisse Weise auch hast, weil du auch an deine Grenzen stoßen wirst, wo du dich mit psychischen Blockaden beschäftigen musst und so. Aber natürlich, Fakt ist, dass du als Musical-Darsteller oder als Bühnendarsteller,
auf der Bühne ist es natürlich was
Gesang, Schauspiel anderes, und Bewegung einfach, das sind einfach drei Elemente, die wir gelernt haben. Und dein Körper noch mehr das Produkt ist und du noch mehr unter Bewertung auch stehst und viele Prozesse dann natürlich da sind, die den Beruf spannend machen, aber natürlich auch teilweise extrem anstrengend.
Ja, absolut. Also das ist sicherlich sowohl positiv als auch negativ zu sehen. Ne? Also du stehst da voll und ganz eigentlich drinnen, du mit deinem Körper und mit deinem Ich sozusagen. Ne? Als Musiker sicherlich auch, aber ist natürlich bestimmt was anderes, als wenn du im Orchester sitzt oder direkt auf der Bühne.
Es ist was anderes. Ich bin oft auf der Bühne gestanden, habe im Orchester gerade mal runtergeschaut und habe gedacht, das könnte jetzt auch mein Weg sein. Und so, und dachte, nee, das ist aber eigentlich nicht mein Weg. Und lustigerweise spiele ich jetzt wieder öfter Oboe und liebe es sehr irgendwie, weil ich eigentlich die Sehnsucht habe, auch irgendwie meinen Beruf irgendwann wieder mal als Hobby zu machen und ihn eigentlich ein bisschen zu entlasten, also mich zu entlasten. Und es gibt da einen Satz, wo du Mentor vorhin gesagt hast, den werde ich wirklich nie vergessen, weil wir hatten an der MUG damals eine Podiumsdiskussion oder so eine Vorstellung mit dem Gerd Voss, einem Burgtheater-Schauspieler, mittlerweile auch gestorben, aber doch ein sehr, sehr renommierter Schauspieler. Und den konnten wir dann befragen, ich war da im ersten Jahr und habe ihn dann befragt und gesagt, wenn Sie wüssten, wie Ihr Weg war, weil er eben auch nach seinem Weg befragt wurde, und wie schwer Ihr Weg war, Ihr als Schauspieler, dass Sie da sind, wo Sie heute sind und diesen Weg ja weitergehen, wenn Sie das jetzt wüssten, würden Sie das nochmal machen? Und dann hat er Nein gesagt. Und das ist aber ein erfolgreicher Schauspieler, ein wirklich erfolgreicher Schauspieler gewesen. Das hat mir damals schon gedacht, aha. Und jetzt verstehe ich das viel mehr, weil wie in jedem Beruf hat auch dieser Beruf viel Entbehrungen.
Ja. Hast du ihn gefragt damals, warum?
Das war dann nicht so intim, weil es jetzt nicht so reden wie wir jetzt, sondern es waren wirklich viele Leute und jeder dürfte mal aufzeigen irgendwie. Ja. Aber er hat das dann eigentlich nicht begründet, sondern eigentlich nur mit einem Wort gesagt. Und es war für mich irgendwie verstörend, wenn du als junger Mensch da reingehst und sagst, irgendwie so ein erfolgreicher, er wird das nicht mehr machen. Und ich sage, hä? Ich meine, wenn es jetzt einer macht, der jetzt irgendwie seine Miete nicht zahlen kann damit, dann würde ich sagen, okay, ja, aber der ist doch eh, der ist ein Star, wieso? Weil der Weg natürlich schon einfach sehr, er hat wunderschöne Seiten, aber er ist halt wie eine Aktie, die rauf und runter geht, immer wieder. Und dieses sich auseinandersetzen immer wieder auf diese Art und Weise mit dem Publikum, mit sich selbst, mit Rollen und so weiter, es ist einfach ein anstrengender Prozess, der meiner Meinung nach für eine gewisse Zeit im Leben, für mich passend, ist, aber irgendwie dann nicht mehr so passend ist, gerade wenn man so ein Familienleben hat und so. Mhm. Eigentlich eher nach Ausgleich sucht, eher sucht Ruhe zu haben, um in die Tiefe vielleicht der eigenen Seele zu schauen, nicht ständig eigentlich da oben beschäftigt zu sein mit Alltag und mit großen Herausforderungen, einer riesigen Rolle und schaffe ich das und hin und her und wie wird das beurteilt? Also es sind schon Themen, wo du einfach wirklich psychisch dich auch sehr trainieren musst, sag ich mal. Es hört sich jetzt sehr negativ an, aber es ist einfach in gewisser Weise auch die Realität, wie ich es auch im Umfeld sehe. Bei all den die positiven Seiten des Berufes muss ich eh nicht hervorheben, weil die glauben die Menschen ja eh immer, boah, wow, das ist ja toll, auf der Bühne stehen und damit sein Geld. Also das sehen die Leute eh und das stimmt ja auch. Ja. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite auch.
Absolut, ja. Jakob, wenn du das so hörst, ist dir das was, womit du dich schon beschäftigt hast, weil du mir ja verraten hast, also seit damals eben, seit Tanz der Vampire, bist du sozusagen gefesselt und möchtest unbedingt in diese Richtung gehen, möchtest in Richtung Musical gehen, möchtest auch die Aufnahmeprüfung dann probieren. Hast du dich damit schon beschäftigt, wie der Weg dann als Musical-Darsteller aussehen könnte oder wie ein Leben dann aussehen könnte?
Ja, also ich hab ja schon gesagt, ich bin relativ flexibel, relativ offen. Ja, sollte das jetzt nicht sein, was ich nicht hoffe, habe ich halt dann immer noch die HTL-Matura und auch dieses Technische auf diese zurückgreifen könnte. Das würde mir auch Spaß machen. Natürlich möchte ich in Richtung Musical weitergehen und das zu meinem Beruf machen, weil, wie der Lukas schon gesagt hat, das hat viele Vorteile. Man steht auf der Bühne, man kann viele Rollen spielen. Ja, aber es ist halt, wenn es nicht klappen sollte, habe ich halt immer noch dieses Technische, was mich auch immer noch interessiert.
Mhm. Aber so diese, sozusagen die vielen Seiten, die der Musical-Darsteller hat oder die auch das Leben eines Musical-Darstellers hat, hast du dich damit schon beschäftigt? Sind dir bewusst? Oder ist es auch so, wie der Lukas gesagt hat, das, was man aus den Medien kennt, das kennst du natürlich auch, ne? Die schönen Seiten, wie du jetzt auch gesagt hast, auf der Bühne stehen, viele Rollen singen können, in schönen Häusern aufzutreten. Aber sozusagen, dass der Weg vielleicht auch noch einen Nebenweg hat, der jetzt vielleicht nicht so bekannt ist, schreckt dich das ab oder sagst du, möchte ich auch unbedingt machen, möchte ich für mich ausprobieren?
Also die schrecklichen Seiten sage ich jetzt nicht unbedingt, ja, das möchte ich so gerne haben. Nein, mir ist das sehr wohl bewusst, jeder Beruf hat seine guten und seine schlechten Seiten, mal mehr und mal weniger.
Ja.
Und das ist zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel ein riesen Hollywood-Schauspieler ist, klar, dass man dann vielleicht diesen Nachteil mit sich sieht, dass man nicht mehr aus dem Haus gehen kann, ohne dass man gleich fotografiert wird oder sowas. Ja, also ich habe mich jetzt nur nicht wirklich damit beschäftigt.
Ja, naja, das ist ja auch, also das muss man ja auch nicht. Ja. Also ich denke, gerade wenn man am Anfang seines Weges steht, dann ja, ist es ja auch gut, sozusagen.
Ich finde, man sollte halt zuerst anfangen mit den positiven Seiten.
Genau,
und dann
genau.
Erst über, nicht gleich sagen, oh, ich möchte Musical-Darsteller werden, aber da geht es mir so schlecht. Na,
demotivieren wollen wir dich auf keinen Fall, denn wir finden es sehr gut, wenn sich junge Menschen auf den Weg machen. Es ist ja eigentlich, ich finde es super, dass ich heute mit zwei Männern da sitze, wo eigentlich ja gerade diese Musical-Welt sehr frauendominiert ist. Also, weiß nicht, korrigiere mich, aber ich glaube, es ist im Profibereich genauso. Es ist bei uns in den Musical-Akademien, ich habe mich dann extra, habe nochmal nachgeschaut. Es ist tatsächlich so, dass wir 41 junge Menschen in den Musical-Akademien haben in Niederösterreich und davon sind nur 4 junge Männer. Also es ist tatsächlich sehr frauendominiert, ist, glaube ich, im Profibereich dann immer noch so. Also als Mann ist man durchaus gefragt, weil einfach auch nicht so viele es tatsächlich dann bis an die Spitze schaffen oder den Weg auch tatsächlich im Profibereich einschlagen.
Also ich habe vorhin das Wort der Reproduktion schon hergenommen. Das ist natürlich gesellschaftlich das Gleiche. Ich meine, es gibt natürlich Männer, die im Chor singen und es gibt Männer, die Musik machen, aber es ist selbst bei uns im musischen Gymnasium war es schon ein Drittel Burschen, zwei Drittel Frauen und das wird wahrscheinlich in der HTL umgekehrt sein, nehme ich jetzt mal an oder korrigiere mich.
In der HTL sind auch ziemlich wenige Mädchen.
Genau, das ist genau
umgekehrt.
Das heißt, wir reproduzieren da gesellschaftlich natürlich genau diese Sachen wieder, Burschen gehen Fußball spielen, Burschen machen eher Sport, Frauen sind eher für die weicheren, für die fantasievolleren Sachen und da gehört natürlich dann irgendwie die Musik mehr dazu. Okay, die Männer dürfen, die Trompete dürfen schon noch eher spielen und so. Und also wenn eine Frau mit einer Tuba daherkommt, dann ist sie irgendwie, na, ist ja wahrscheinlich, steht die überhaupt auf Männer? Steht die nicht eher auf Frauen, wenn sie mit der Tuba spazieren geht? Also wir haben da unsere Stereotypen, in denen wir voll denken und die wir natürlich auch da immer wieder weitergeben. Und natürlich das Element Tanz ist auch etwas, was natürlich sehr, sehr frauenlastig ist. Wer fängt ein Ballett an als Kinder? Ja, da gibt es schon mal einen Burschen auch, aber da sind wir auch bei 1 zu 20 wahrscheinlich. Und dann ist jetzt ganz klar, das geht weiter dann. Es fangen ja nicht, die meisten fangen nicht, sind ja nicht im Fußballclub und fangen dann mit 20 an auf einmal, so jetzt möchte ich singen und gehen ins Musik. Gibt es komischerweise, lustigerweise auch, aber eher sehr, sehr selten. Die kommen dann vielleicht drauf, dass sie eine Stimme haben und merken, boah, das geht ja voll gut. Mhm. Also so wirkliche Naturtalente dann auch, die das gar nicht so entwickelt haben, ist auf einmal da ist, aber ist auch nicht die Regel. Und dann sind wir natürlich da, wo bei den Aufnahmeprüfungen schon von 100, bei mir waren es glaube ich damals 160 Bewerber, 8 nehmen es, 30 Burschen haben sich beworben und der Rest waren halt Mädels, aber sie nehmen 4-4. Das heißt, du hast das natürlich als Bursche schon leichter. Mhm. Und dann geht das halt weiter. Natürlich, in den Stücken brauchst du natürlich im Endeffekt dann mindestens gleich viel Männer wie Frauen. Mhm. Der Markt ist aber natürlich viel überschwemmter mit Frauen. Und dann kommt noch dazu, dass viele Stücke, vielleicht liegt das auch an dem, dass es hauptsächlich Autoren und Komponisten gibt, viele Stoffe und weil es natürlich oft auch historische Stoffe sind, die eher Männerrollen haben. Mhm. Das heißt, du hast dann wieder die Hauptrollen sind eher die Männer. Und es liegt natürlich auch rein marketingmäßig auch daran, dass natürlich eher Frauen ins Musical gehen. Mhm. Das heißt, die wollen natürlich dann eher teilweise auch den Männer idealisierten Mann auf der Bühne sehen und projizieren da ihre Sehnsüchte vielleicht auch rein. Bestes Beispiel Elisabeth der Tod irgendwie. Mhm. Der Tod ist die Projektionsfigur schlechthin irgendwie für Sehnsucht, für Schönheit, was auch immer. Ja. Tod ist sowieso ein Thema für uns alle irgendwie und da wird es auf einmal personifiziert in Form eines schönen Mannes. Natürlich total old-fashioned vom Denken her, aber so funktioniert es halt. Und im Endeffekt ist Grolock in Tanz der Vampire genau eins zu eins das Gleiche. Mhm. Du hast auch wieder den mystischen Mann, der eigentlich singt ein Lied über die unendliche Traurigkeit in sich und so und jeder sitzt eigentlich da und hat Mitleid mit ihm irgendwie, kennt diese Traurigkeit und die Sehnsucht aus sich selbst, kann sich nicht da verstanden fühlen und auf der anderen Seite will man ihn irgendwie auch retten. Und so funktionieren halt die Geschichten und da sind die meisten Protagonisten sind dann natürlich dann wieder die Männer. Ja? Mhm. Also ganz klar gesagt, es haben Männer in diesem Beruf wahrscheinlich leichter als Frauen.
Mhm. Hast du das selber auch gespürt oder ist dir das irgendwann zum Vorteil geworden oder würdest du jetzt sagen, es war eigentlich...
Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich war ja immer ein Mann. Ich kann mich ja nicht mit Lukas als Frau vergleichen. Und sagen, oh ja, wie war meine
Frau? Na, aber weil deine Frau ja auch im Musical-Bereich tätig ist. Also ich denke mal, da hat sie wahrscheinlich schon...
Das ist irgendwie lustig, wenn du nämlich mal irgendwie da oben, also hört sich jetzt so blöd an, aber wenn du da mal in der ersten Reihe mitspielst, da geben sich eigentlich dann immer die gleichen, also sehr, sehr viel die gleichen Leute immer wieder die Klinke in die Hand. Also wenn du so zu Finals kommst von Stücken, also gibt es meist die erste, zweite Runde oder vielleicht eh nur erste Runde, Final, da sind dann im Großen und Ganzen immer wieder die gleichen Gesichter da, weil die anscheinend dann doch irgendwie sich schon einen Namen gemacht haben, da gibt es dann irgendwie, oder eine Qualität liefern, also scheint da doch oft ein Step sein, aber natürlich kommen neue nach und kommen junge nach, die es dann irgendwie schaffen reinzukommen auch und so, also es ist kein geschlossenes Terrain das Ganze.
Mhm. Sehr schön, wir haben jetzt hier in der Mitte auf unserem Tisch aufbereitet, drei Blätter, drei Wegweiser sind da drauf. Ich würde ganz gerne jetzt zu unseren drei Wegweisern kommen. Wie es auch im echten Leben ist, deuten diese drei Wegweiser in eine Richtung, aber man weiß nicht ganz genau, was sich dahinter verbirgt. So gibt es auch ein paar Fragen, die sich hinter unseren Wegweisern verbergen. Allerdings weiß man jetzt noch nicht ganz genau, was sie sind. Ihr dürft euch jetzt einen Wegweiser aussuchen jeweils und ich würde euch dann ganz gerne eine Frage stellen. Wer möchte denn zuerst? Jakob, du darfst.
Ich nehme das dann.
Du nimmst das da. Das da ist der Ast oder der Zweig. Und wie es der Ast oder Zweig vielleicht schon vermuten lässt, geht es da ein bisschen um Abzweigungen, um sozusagen Verknüpfungen, ein bisschen Verästelungen im Leben. Wenn du jetzt so an, wir haben es vorher schon ein bisschen angesprochen, an deine Zukunft denkst, in welche Richtung sozusagen könntest du dir das noch vorstellen? Möchtest du in Richtung Musical gehen? Denkst du, da gibt es noch Abzweigungen? Würdest du dir gern noch irgendwas anschauen? Möchtest du gern von irgendwoher noch etwas herholen, wenn wir jetzt bei Wünsch dir was sind, sozusagen aus einer anderen Sparte vielleicht, aus einer anderen Kunstsparte auch vielleicht, wo du sagst, okay, das würde mich auch noch interessieren und möchte ich auf meinem Weg eigentlich noch mit einpacken, sozusagen einen kleinen Sidestep, eine kleine Abbiegung machen von deinem Weg.
Also in die Zukunft gerichtet, wollte mir jetzt in der Schnelle nicht wirklich viel, nein, aber ich habe in der Vergangenheit sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Berufswünsche gehabt.
Dann interessiert mich das. Ich wollte nämlich diese Frage nicht in die Vergangenheit stellen, weil ich mir gedacht habe, puh, mit 19, ob man da schon so viele Abzweigungen hatte, bin ich mir nicht bewusst, aber dann sehr gerne auch in die Vergangenheit.
Nein, also prinzipiell wollte ich immer all das werden, was ich in den Filmen gesehen habe. Mhm. Also mein erster Berufswunsch war Imker.
Ah.
Ja. Dann war der zweite ist dann schon Spezialagent geworden.
Aha. Ja. Da war es die Bond.
Nein.
Bond-Filme.
Irgend so eine Kinderserie war okay. Das damals. Ja, dann war das auf einmal Lehrer, weil ich Harry Potter gesehen habe. Ich wollte unbedingt so Zauberkünste und so in einer Schule Direktor werden. So. Mhm. Dann war es auf einmal. Ich habe ja übrigens auch sehr viele Instrumente gespielt. Ja, eines davon war Orgel.
Ah, Orgel, weil ich Königin Fluch der Instrumente.
Ja, weil ich Fluch der Karibik gesehen habe mit Davy Jones, der da auf seiner Schiffsorgel spielt. Das wollte ich auch unbedingt dann machen. Ja, und dann ist ja schon der Schmied gekommen und jetzt das Musical.
Und was ist es jetzt, warum du sagst, Musical, das soll es jetzt bleiben? Jetzt hast du schon so viel gehabt und irgendwie so viel, wo du gedacht hast, in die Richtung soll es gehen und jetzt ist es Musical. Was ist jetzt anders irgendwie, wenn du an das Gefühl denkst?
Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, weil mir hat ja dieses Musikalische schon längerer Zeit, es ist nicht Musical per se, sondern prinzipiell das Musikalische, ich glaube, Anna hat 5 Instrumente gespielt.
Ciao, das hast du unterschlagen, wow.
Also Flöte, Orgel, Keyboard, Klavier und Ocarina.
Okay. Seltenes
also das Instrument. Hat mich schon seit ich 6 Jahre alt war, hat mich das begleitet und ja, mittlerweile bin ich auch schon ein bisschen älter und da kann ich sagen, ja, das interessiert mich wirklich, das will ich machen.
Sehr schön. Und du hast das, wir haben es vorher ja schon ein bisschen beim Lukas auch angesprochen, also die Eltern, du hast auch gesagt, deine Mama hat dich eigentlich angemeldet für die Musical Akademie. Gibt es da in deinem Umfeld auch Menschen, die dich da besonders unterstützt haben oder begleitet haben auf deinem Weg in Richtung jetzt Musical, Kunst, Kultur, wo du sagst, das war wichtig für dich?
Ja, also schon. Also meine Mama war da sehr präsent. Sie hat mir eigentlich das alles möglich gemacht. Mir wie noch, also mehr oder weniger gezahlt, alles die Musikakademie. Mhm. Und sie war das, ich habe Tanz der Vampire damals zu meiner Firmung geschenkt bekommen. Ich habe damals noch nicht gewusst, was ist das. So, ja, und dann ist sie mit mir in viele andere Musicals gegangen. I'm from Austria, Elisabeth, Bodyguard, das Michael Jackson Musical. Mhm. Ja, also hat mich schon sehr viel begleitet.
Eine Bandbreite sozusagen mal angeschaut, einen Blumenstrauß an Musicals. Mal.
Also mir ist es auch ein bisschen in die Wiege gelegt worden, dieses Musikalische, weil auch mein Großvater hat Saxophon gespielt.
Ah, schön. Ja, sehr schön. Also durchaus die Wurzeln und die Familie auch als Wegbereiter ein bisschen fast, ne? Also die sozusagen den Weg bereiten. Gut, Lukas, du darfst auch wählen. Du nimmst das, die Schere.
Die Schere, ja.
Genau, die Schere sagt es eh auch schon ein bisschen. Also es geht ein bisschen um was Abschneiden sozusagen, verkürzte Wege. Du kannst jetzt entweder auch in die Vergangenheit schauen oder in die Zukunft, die du möchtest. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hätte ich mir gerne erspart oder auch für die Zukunft, das würde ich mir gerne ersparen, einen Weg, den ich nicht nochmal gehen muss, den ich nicht gehen möchte?
Ja, also erspart ist jetzt keine große Sache, aber ich habe meinen Ausflug in die Schlagerwelt gemacht.
Aha.
Und das muss ich einfach sagen, das hätte ich mir eigentlich gerne erspart. Ja. Das war nämlich unnötig. Okay. Aber das ist so entstanden, das ist so passiert, weil meine Frau und ich, wir haben irgendwie immer gesagt, wir würden gerne eigenes Projekt machen, irgendwie so große Duette wie Andrea Bocelli und Celine Dion und so. Mhm. Und haben das immer genannt symphonische Popmusik eigentlich, mhm. so mit Orchester, große Balladen irgendwie, aber so auf, einfach so großpoppig irgendwie. Und da haben wir auch einige Sachen aufgenommen und haben das irgendwie angeboten. Und dann sind wir tatsächlich zu einer Plattenfirma gekommen. Die waren total interessiert, also auch als Paar an uns irgendwie und gesagt, ja, sowas gibt's nicht und so. Und dann sind wir aber irgendwie auf einmal zu geheißen, naja, aber Pop ist es nicht wirklich. Und man muss sich schon entscheiden, geht man jetzt so in Pop oder geht man dann eher in die Schlagerrichtung? Und also cooler Pop war das natürlich nicht irgendwie, ist ja auch Musical nicht, sondern da trittst du ja auch schnell mal auf bei Starnacht in der Wachau und bei, weiß ich, dann bei ZDF Fernsehgarten und dann gibt es noch die Carmen Nebel und so, da gehen die großen Shows auch hin und da gehen ja auch die großen Sänger hin, wie eben Bocelli oder was auch immer. Und dann hatten wir wirklich einmal einen Plattenvertrag bekommen und dann ja, wurden wir halt gesigned im Schlager, also im Schlagerlabel, weil das einfach doch besser gepasst hat. Und dann wurde es aber von der Musikrichtung dann immer mehr ein bisschen in diese Richtung. Ich sagte, ja, als Erster musst du schon irgendwie das mehr bedienen, damit du dann mehr das machen kannst, was du willst. Mhm. Und das haben wir halt dann noch ein bisschen schon, also nicht so extrem gemacht, dass wir uns komplett verbogen hätten, aber natürlich in eine Richtung, dass wir sagen, okay, das ist nicht mehr so hundertprozentig unseres, aber ja, es geht sich noch irgendwie aus. Nur dann kommt dazu, in welchen Medien du dann auch auftrittst. Dann kommst du in die Yellow Press, in Deutschland, in diese ganzen, was weiß ich, wie die alle heißen, ich habe sie ja alles erfolgreich verdrängt. Und dann trittst du auf einmal wirklich bei so Festivals auf, irgendwie wirklich so Vollgas-Schlager und so mit den Amigos und so weiter. Und ich will das überhaupt nicht diskreditieren, das hat eine komplette Berechtigung, nur Fakt ist, ich gehöre da nicht hin. Mhm. Und das habe ich dann relativ schnell gemerkt, habe aber natürlich schon ziemlich viel investiert, auch an Zeit und an viel Energie und auch andere Sachen abgesagt, weil wir uns auf das konzentrieren wollten und so und dann eben diesen Plattenvertrag hatten. Und ich habe dann, da wollten die sogar ein zweites Album machen, weil wir echt viel angenommen wurden von den großen Fernsehshows und so und sind ja innerhalb dieses Jahres wirklich bei eben dreimal beim Silbereisen aufgetreten, die eine Quote von Millionen haben. Mhm. Und bei Carmen Nebel und alles hatten wir irgendwie gesagt, Wahnsinn, kaum ein Newcomer wird so angenommen von uns, von den Medien. Und wir wollen ein zweites Album mit euch machen und wollen das weiterführen. Und wir haben dann Nein gesagt, also wir haben das dann aufgehört. Obwohl da natürlich schon eine Perspektive noch da gewesen wäre, aber ich habe ganz klar gesagt, das geht sich für mich nicht aus. Mir zieht es die Nackenhaare auf, nicht, wie gesagt, weil es so schrecklich ist an sich, das Ganze. Wenn das mir gefällt, ist das total okay. Mhm. Ich gehöre da nicht hin. Und haben das dann abgesagt und dann sind wir eigentlich, waren mal so kurz, ja, natürlich hast du viel investiert und sind dann wieder zurückgegangen in unseren Kernberuf. Und im Endeffekt ist es für mich total passend, dass das so ist und abgehakt wurde. Aber jetzt denke ich mir natürlich auch oft so, hätte ich mal eigentlich sparen können.
Hm. Aber gibt's irgendein Learning, was du dir mitgenommen hast aus dieser Zeit, wo du sagst, dass dafür hat es gebracht, diesen Ausflug zu machen?
Naja, das ist jetzt schwer zu sagen. Also ist natürlich, du musst es erst das und das machen, damit du dann das und das später machen kannst, könnte ich jetzt das Learning schon irgendwie nehmen bis zu einem gewissen Grad. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt ein Studium mache, wirst du auch immer Fächer haben, wo du sagst, boah, das bock ich überhaupt nicht, das interessiert mich nicht. Aber du musst es halt machen, damit du an ein größeres Ziel kommst. Also ich würde jetzt nicht sagen per se, dass man sagt, für ein größeres Ziel muss man auch manchmal Dinge machen, die jetzt im Moment keinen Spaß machen oder wo man sagt, das ist jetzt nicht mein Hauptinteresse. Das war aber hier ein bisschen anders, weil hier war es irgendwie, war jetzt schon ein größeres Ziel irgendwie da, aber es war eigentlich ein bisschen unrealistisch gestrickt. Mhm. Also, und da einen gewissen Realismus zu behalten, bei allem Träumen auch, finde ich, ist vielleicht auch mein Dings, da man sagt, ja, und auch aufs Gefühl dann zu hören. Also wenn man relativ schnell...
das Bauchgefühl vielleicht auch ein bisschen.
Genau, ja, das kann sich nicht ausgehen. Mhm. Es gibt einfach, und das kann ich ja dem lieben Jakob schon, glaube ich, ich gebe nicht so gern Ratschläge, aber das kann ich schon sagen, es gibt einfach unfassbar viel Schwafler in diesem Beruf. Mhm. Unfassbar viel Schwafler. Die gibt es überall, das wissen wir ja, spätestens seit der Corona-Politik. Nein, das wissen wir sowieso. Das ist viel Schwafel gibt, aber in diesem Beruf ist es schon sehr speziell, finde ich. Weil es einfach, ja, weil es halt alles Geschmack ist, gell? Und es gibt einfach so viel, es ist alles so nicht greifbar, es gibt so, und wenn der einer sagt, was wir da wirklich platten Chefs hatten, das ist lauter groß, also wirklich,
ja. Aber würdest du diese Schwafler dann eher in diesen Plattenfirmen oder bei den Labels sehen oder tatsächlich auch jetzt in den Häusern, ja, also bei den Musical-Produktionen schon?
Nein, also das, ich sag mal so, dieses ganze Pop-Business und so, also wo ich da reingeschaut habe, das ist halt wirklich schon sehr, damals zumindest auch, ich weiß nicht, wie jetzt, ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre, ein riesen aufgeblasenes Ding einfach. Da gibt es Leute, die haben halt irgendwo mal einen Erfolg gehabt, dann kommen sie in irgendeine Managerposition und zelebrieren sich weiter, haben ungefähr 30, 40 Projekte, die nix werden, dann haben sie wieder eins, das was wird, wo sie, ach, ich bin der Entdecker, ich habe es mir groß gemacht, kriege wieder einen neuen Posten und das Gemüse, was da durchfällt, das interessiert ja keinen mehr irgendwie. Es ist einfach, finde ich, auf einem schlechten Fundament aufgebaut. Ich sag mal, beim Theater brauchst du natürlich schon ein bisschen mehr Substanz, also ein bisschen mehr Grip muss da schon da sein, irgendwie, dass du ihn was machst. Aber ja, es gibt auch hier Fantasten und es gibt auch hier Leute, die irgendwie halt ein Ding gelandet haben und dann gehypt werden. Und dann sind sie in einer Position durch dieses eine Ding, das ja gerade im Zeitgeist gut reingepasst hat. Also das muss man schon sehr, aber man darf auch bei Regisseuren nicht immer alles glauben. Also es ist einfach, auch da ist es schwierig. Und es ist aber auch immer ein Drahtseilakt, weil wenn du mit einem Regisseur arbeitest, ist der Regisseur eigentlich der, dem du vertrauen musst. Der ist dein Spiegel irgendwie. Ja. Weil du siehst dich ja nicht selbst auf der Bühne, sondern du brauchst jemanden, mit dem du dich austauschen kannst. Und wenn du den gar nicht kennst, ist es oft schon ein Wagnis, da wirklich einfach mit dem Köpfler reinzuspringen irgendwie. Und ich bin da eigentlich immer ganz glücklich, wenn ich dann auch mit Regisseuren immer wieder zusammenarbeite, wo ich weiß, okay, die kenne ich schon, da weiß ich, das passt schon so. Wir sprechen die gleiche Sprache.
Wenn du so zurückdenkst, dieser Kopfsprung hinein oder auch dieses Schnuppern in das Pop-Business sozusagen, war es der Mania wahrscheinlich damals auch. Das warst du ja noch sehr jung, warst ganz am Anfang deiner Karriere eigentlich. Ja. Wenn du jetzt so zurückdenkst, war das für dich eher ein Türöffner oder war es irgendwie der Sprung ins kalte Wasser? Hast du gewusst, auf was du dich einlässt oder wie hat sich das dann weiterentwickelt?
Nein, das war ja, wie du gesagt hast, das war ja damals noch was ganz anderes als heute der Mania. Das ist ja ausgeschrieben gewesen in der Zeitung, ich bin dort hingegangen. Weil ich mir gedacht habe, ja, interessiert mich mal, ich war da im Studium und dann, ja, dann hat es geheißen, ja, bis in der nächsten Runde darfst du im ORF auftreten. Und ich so, was ist das? Also das hat ja keiner gewusst, das hat ja keiner gekannt, der Mania. Das war ja so, richtig, auf einmal warst du da drinnen und jede Woche darfst du im ORF, auf einmal bist du im Fernsehen und jeder kennt dich. Und das war wirklich massiv in den ersten Monaten. Ich habe da am Konz dann noch studiert. Nachdem ich rausgeflogen bin, gleich wieder weitergemacht. Und dann bin ich in der U-Bahn gefahren und die Leute, wenn sie sich erkannt haben, die sind hysterisch geworden, die sind hier nachgelaufen, wirklich in der Kärntnerstraße, wenn eine Schulgruppe gekommen ist, eigentlich versteckt. Weil das Wahnsinn war, also voll ausgeflippt. Das war aber so, als die zweite Staffel kam, dann wieder aus. Also das merkt man auch wie substanzlos. Spannend, ja. Aber ich habe das wirklich mal erlebt, ganz kurz für ein paar Monate, durch diesen Hype dieser Fernsehsendung damals, wie das ist, total einfach nicht mehr fast nicht mehr auf die Straße gehen zu können. Irgendwie. Auf eine lustige, schöne Weise, aber natürlich auch manchmal, wo du denkst, das ist schon echt spooky von heute auf morgen irgendwie. Ja. Und auch da habe ich schon erlebt, damals, das hatte dann der Gewinner damals, der Michi, Michi Tschuknall hat ja damals auch einen Plattenvertrag bei den Universal bekommen. Und wir haben ja dann auch viele, ich habe damals, wie du schon in der Ankündigung gesagt hast, eine Single rausgebracht und so. Wie aber von diesen zuständigen Leuten in der Plattenfirma wirklich mit den jungen Menschen, mit uns, da wirklich einfach wie Ware gespielt wurde. Also es war wirklich so, die haben dir den Honig ums Maul geschmiert und als sie gemerkt haben, es passt nicht mehr so, haben sie nicht mehr abgehoben beim Telefon, du hast nicht mehr gewusst, wie es weitergeht. Es war wirklich, also von heute auf morgen auf einmal alles wieder, bist du einfach fallen gelassen worden auch. Du bist eine Ware gewesen. Ja. Und das, bei mir war das nicht so schlimm, weil ich ja eben noch meinen anderen Beruf hatte oder gerade angefangen habe. Aber es hatte schon ein paar gegeben, die da wirklich psychisch wirklich einen Schaden mitgenommen haben und die da Jahre gebraucht haben, da wieder rauszukommen.
So wie man es eigentlich leider eben auch kennt aus diesem Business, ne? Aus diesem Pop-Business, das glaube ich ja damals ja auch noch wirklich deutlich so zu spüren war. Ne? Also auch danach, nach Starmania, hat man ja sehr gemerkt, dass man dann eigentlich sehr schnell nichts mehr merkt von allen. Also ganz wenige, die es dann eigentlich geschafft haben.
Ja.
Oder die halt irgendwie noch auf den großen Bühnen geblieben sind. Ganz viele ist halt immer die Frage, was sagt man mit geschafft haben, ne? Weil in Wahrheit hast du es und haben es alle anderen ja auch geschafft, die ihren Weg dann gegangen sind. Und,
wo auch immer hin, ja.
Wo auch immer hin, ja. Also von dem her ist das ja genauso wunderbar. Gut, bevor wir zum Schluss kommen, würde ich euch ganz gerne noch fragen. Ich habe euch ja gebeten, ein bisschen zu überlegen, ob es einen Wegbegleiter gab oder irgendetwas, was euch schon lange begleitet, sei es jetzt ein Song oder ein Gedicht oder ein Mensch oder irgendein Ding, das ihr immer wieder wo mit hinnehmt oder das euch an etwas erinnert, was euch sozusagen, was ihr auf eurem Weg mitnehmen möchtet. Der Jakob hat da schon was neben sich liegen bei uns am Tisch. Möchtest du es uns ganz kurz einmal beschreiben, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was denn da liegt und vielleicht auch gleich sagen, woran es dich erinnert und warum es dein Wegbegleiter ist?
Also ich habe jetzt meinen Wegbegleiter ausgesucht, das Programmheft vom 20-Jahre-Jubiläum Vertanz der Vampire. Einfach deswegen, weil das mein erstes Musical war, was ich gesehen habe. Und ich habe vorher, ich habe vorher nicht gewusst, was kommt da mit so, was ist ein Musical überhaupt. Ich habe zuerst geglaubt, ohne dass mir jetzt der Lukas verbannt hat, das ist mehr so ein Theaterschauspieler mit nichts da. Aber dann bin ich in dem Musical drinnen gesessen, in dem Sessel. Ich habe nicht gewusst, wo ich schauen soll. Also vorne ist was passiert, auf die Seiten sind die Leute gewesen. Das hat mich einfach fasziniert. Und eben wie gesagt, bin ich heimgekommen und habe dann, ich glaube, am nächsten Tag schon angefangen, Unstillbare Gier zu singen, Totale Finsternis. Ja, das begleitet mich bis jetzt quasi schon. Also es gibt jetzt schon sehr auch andere Musicals, was mich sehr, sehr interessieren. Zum Beispiel I'm from Austria oder Elisabeth oder zum Beispiel jetzt, was aktuell ist, aus Amerika, Dear Evan Hansen. Mhm. Aber der Weg führt mich doch immer wieder zu Tanz der Vampire zurück und mir taugt das Musical einfach. Also. Mhm.
Hast du irgendeine Verbundenheit mit einem der Charaktere aus Tanz der Vampire?
Ja, also meine Lieblingsrolle aus Tanz der Vampire ist jetzt nicht, wie vielleicht viele glauben, der Graf von Krolog oder der Alfred, sondern eher der Professor. Also ich finde solche, vom Charakter her, finde ich solche Leute ziemlich interessant, witzig. Ja. Mhm.
Hast du da irgendwelche Erinnerungen an den Professor, wenn du jetzt den Jakob siehst? Könntest du ihn sehen in der Rolle?
Ja, gibt es ihm noch ein paar Jahre. Ein paar Jahre eine gute Maske und dahin geht's.
Wobei der Sebastian Brandmeier, was den Professor gespielt hat, war ziemlich jung.
Ja, darum sage ich ja. Ja, 17 war er nicht. Der war.
Lukas, hast du auch irgendeinen Weg begleitet oder irgendetwas, was dich schon lange begleitet, wo du immer zurückdenkst oder ein Ding, das du immer mitnimmst?
Ja, es gibt, ich war mal im Kloster in Irdning, das ist ein Kapuzinerkloster, mhm. Und dort kann man kontemplative Exerzitien machen, das heißt 10 Tage mal die Goschen halten, auf gut Deutsch gesagt, also schweigen, ja. Schweigekloster, Schweigekurs. Und da habe ich ein Gebet mitbekommen oder ein Spruch, wie auch immer man es ausdrücken will. Es gibt da verschiedene Interpretationen. Das heißt, Herr, gib mir die Kraft zu verändern, was ich ändern kann. Herr, gib mir die Kraft anzunehmen, was mir gegeben ist. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und das, finde ich, ist ein Lebensspruch, den man sich von früh, von der Kindheit bis ins Grab mitnehmen kann.
Absolut, ja.
Man sagt, dass das Franz von Assisi war, der den geprägt hat. Aber es gibt auch andere Stimmen, die sagen, es kommt von woanders her.
Ja, und immer wieder ein bisschen anderen, in anderen Worten,
genau.
Wie man es findet.
Frei zitiert.
Frei zitiert, genau. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen heute schon zum Ende unseres heutigen Podcasts. Ja, du willst noch was?
Darf ich noch eine Frage kurz stellen?
Jede Frage darfst Lukas, du noch stellen.
Und zwar, weil mir das auch persönlich interessiert. Gibt's, du bist ja schon ziemlich lange in diesem Musical-Business, gibt es irgendwelche Pannen, so lustig, wirklich lustige Pannen, was dir passiert sind in so Aufführungen?
Wahrscheinlich nicht nur eine, ne?
Es gibt ja viele Pannen, aber...
Gibt es eine, die du mit uns teilen möchtest?
Ja, ich möchte sie jetzt aber sehr, sehr dezent nur teilen, weil sie sehr intim ist. Es gab mal einen Kollegen, der hat sich wirklich neben mir in die Hose gemacht.
Oh, auf der Bühne?
Auf der Bühne, weil er Durchfall hatte und hat das ganze, ganzen Akt fertig gespielt.
Das ist aber schon extrem bitter.
Tja, man kann halt nicht abgehen, wenn man Durchfall hat. Was soll man machen? In dem Sinne.
Bitte für den Kollegen.
Es war auch bitter für mich, glaubt es mir.
Ja, ich kann es mir vorstellen. Vor allem leidet man dann vermutlich sehr stark mit, wenn man daneben steht und das mitbekommt.
In sämtlichen Bereichen. Aus Mitleid und aus Eigenmitleid.
Gut, ganz zum Schluss unseres Podcasts, um nicht durchzufallen, gibt es immer auch noch einen Word-Rap sozusagen, womit wir unseren Podcast dann immer abschließen. Das heißt, ihr bekommt von mir einen Satzbeginn und könnt ihn und sollt ihn bitte vervollständigen. Das kann sein mit einem Wort, das kann aber auch ein ganz kurzer Satz sein, aber nicht zu lange. Also ganz kurze Antworten würden mich freuen. Und ich würde tatsächlich bei dem Lukas wieder beginnen und dann geht es einfach vice versa hin und her. Lukas, wenn ich an mein jüngeres Ich denke, denke ich an?
Faltenlosigkeit.
Jakob, wenn ich an mein älteres Ich denke, denke ich an?
Mein faltigeres Ich.
In meine Tasche packe ich jedenfalls?
Auf jeden Fall meine 3 Mädels.
In meinen Rucksack packe ich jedenfalls?
Meine Familie.
Brücken schlagen würde ich gerne zu?
Zu Menschen, die ich sonst nicht erreiche mit der Musik.
Als Wegbegleiter oder Wegbegleiterin für eine gewisse Zeit würde ich mir wünschen?
Dass mich meine Mama weiterhin so toll begleitet.
Kunst und Kultur sind?
Systemrelevant.
Oh yeah. Kunst und Kultur sind?
Das, was der Zugang zu vielen Menschen sein kann.
Sehr schön. Angekommen ist man? Wenn?
Angekommen ist man, wenn, wenn man im Wienerwald lebt.
Stimmt, hier ist es wirklich sehr schön. Mein Ziel für meinen weiteren Weg in Kunst und Kultur ist?
Einmal im Leben als Professor Bronsis auf der Bühne zu stehen.
Sehr schön. Ein Song oder ein Theaterstück, der mein Leben beschreiben würde, würde heißen?
Und es geht immer weiter.
Ein Song oder ein Theaterstück oder ein Buch, kannst du aussuchen, was auch immer, das mein Leben beschreiben soll, das sollte heißen?
You will be found.
Oh, sehr schön. Das ist ein sehr philosophisches Ende für unseren heutigen Podcast. Würde ich sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Wir haben noch ein Gästebuch mit, würden euch noch bitten, darin einzutragen, mit einem kleinen Wunsch, den ihr an Kunst und Kultur habt, den ihr auch darin formulieren könnt. Würden wir uns sehr freuen darüber. Und ansonsten darf ich mich ganz herzlich bedanken, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit uns ein bisschen, mit mir ein bisschen zu plaudern, miteinander ein bisschen zu plaudern, und wünsche uns allen noch einen wunderschönen Abend heute. Vielen Dank.
Dankeschön. Super.
Der Podcast ist eine Produktion des Musik- und Kunstschulmanagement Niederösterreich, einer Tochter der Kulturregion Niederösterreich, gefördert durch das Land Niederösterreich.